das Volumen an verfügbarer Lohnarbeit in diesem Land dann doch sinkt. Warum? Weil dann die Technologie, die künstliche Intelligenz und so weiter, so stark wird, dass sie viele, also viele Tätigkeiten wirklich übernimmt, die heute Menschen tun.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Janske. Herzlich willkommen bei unserem Leader Talk. Es ist mir eine Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie gehören für mich nicht nur zu den absolut kompetentesten Zukunftsforschern, sondern auch zu den eloquentesten. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein und wieder mal miteinander sprechen zu können. Das macht immer sehr viel Spaß mit Ihnen. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Janske. Und vielleicht steigen wir mit einem grundsätzlichen Thema ein. Ich kann mich jetzt in meinen letzten 20 Jahren Berufserfahrung nicht daran erinnern, so eine unsichere Zeit gesehen zu haben, auch bezogen auf die Forecasts und Ausblicke. Wie gelingt es Ihnen, solche kompetente Vorhersagen treffen zu können unter dieser Unsicherheit?
Naja, da muss man ganz ehrlich sagen, als Zukunftsforscher, darauf gibt es zwei Antworten. Also die eine Antwort ist, wir machen Zukunftsforschung wissenschaftlich. Es gibt wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung, die haben wir uns nicht ausgedacht, die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr. Ja, und die basieren darauf, dass man mit denjenigen Menschen spricht, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen. Und wir fragen die, was tut ihr, warum tut ihr das, was glaubt ihr, was daraus in 5 bis 10 Jahren rauskommt und was hat das für Auswirkungen auf das Umfeld, die Branche und so weiter. Und auf diese Weise bekommt man Prognosen, die, wie soll ich das sagen, die das beschreiben, was relativ wahrscheinlich ist. Sicher und mit Garantien gibt es überhaupt nichts in der Zukunft, natürlich, aber das, was relativ wahrscheinlich ist, weil wenn Sie die großen, die trendtreibenden Unternehmen einer für eine Technologie beispielsweise befragen. Und die sagen alle das Gleiche. Die sagen im Augenblick alle, in 10 Jahren Metaverse und Hologramme werden eingespielt und so weiter. Und wir haben gerade die große Metaverse-Allianz gegründet, gemeinsam mit Chinesen und Amerikanern und so weiter. Dann hat das eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das kommt. Aber, okay, und das ist jetzt der zweite Punkt, wir Zukunftsforscher haben natürlich auch Gebiete, in denen unsere Methode uns einfach nicht hilft, in denen man einfach nicht prognostizieren kann, weil das Unvorhersagbare kann man nun mal nicht vorhersagen, das geht einfach nicht. Und da muss man auch wirklich ehrlich sein und sagen, also in dem Bereich, wenn es um Technologie geht, wenn es um Geschäftsmodelle, um Marktsegmente und so, da sind wir gut, das können wir machen, aber gerade in dem Bereich, wenn es darum geht, kommt da eine Corona-Krise oder kommt da ein Krieg, okay, oder kommt da dies oder jenes, da sind wir völlig machtlos beziehungsweise völlig unfähig zu prognostizieren.
Also die schwarzen Schwäne sind schwierig vorherzusagen.
Genau, da muss man dann schnell sein, wenn so ein schwarzer Schwan kommt oder eintritt, was ja ehrlicherweise nicht ganz so nee, häufig ist. Ja, also im Augenblick haben wir da gerade 2 hintereinander, aber gut. Wenn das so ist, dann muss man halt ehrlich mit sich sein und muss sagen, okay, jetzt muss ich meine Prognosen von vor 5 Jahren, muss ich die anschauen und prüfen, sind die noch okay? Geht das noch so weiter? Und da muss man es gegebenenfalls neu machen.
Vielleicht zu der Einstimmung auf die Zukunft. Man kann ja im Prinzip aus unterschiedlichen Perspektiven das anschauen. Zum Beispiel die Kundenwelten der Zukunft, Arbeitswelten der Zukunft, vielleicht auch Führungsmodelle der Zukunft oder Technologien der Zukunft, die unser Leben in allen Bereichen tangieren werden. Das ist das, was für mich vielleicht als rote Faden für heute sein kann, wenn wir mit den Kundenwelten der Zukunft starten, Herr Janske, aus Ihrer Perspektive, werden wir andere Kunden erfahren als heute oder andere Bedürfnisse oder Erwartungen?
Das Interessante für mich in den Zukunftsstudien ist, und also eigentlich in den letzten 20 Jahren, die wir hier in meinem Institut Zukunftsforschung betreiben, ist ein Learning, eine Feststellung, nämlich, dass die Veränderung in den, das, was Sie sagen, in den Kundenwelten, in den Kundenbedürfnissen, Bedarfen, Kundensegmenten und so weiter, gar nicht so sehr vom Kunden ausgehen, sondern sie haben ihren Ursprung darin, dass das Umfeld der Menschen, der Kunden sich verändert, dass neue Möglichkeiten entstehen, dass neue Angebote gemacht werden und dass deshalb, weil sich das Umfeld verändert, bestimmte Kundensegmente, also bestimmte Gruppen innerhalb der Gesamtmenschen sozusagen, sich für etwas Neues entscheiden. Das heißt, was wir Zukunftsforscher machen, ist gar nicht jetzt so einen Bewusstseinswandel beispielsweise unter Menschen sozusagen zu prognostizieren oder die Generation A ist anders als die Generation Z oder dieses Ganze. Ja, das machen wir gar nicht, weil wir glauben in unseren Studien zu sehen, dass das nicht stimmt mit diesen Generationen. Wow. Einer ist anders als okay. Die andere, sondern was wir analysieren ist, wie das Umfeld sich verändert. Und wenn wir analysieren, wie das Umfeld sich verändert, also Technologien sich verändern und dies und jenes und so weiter. Und wenn wir das analysieren, dann kann man daraus Ableitungen treffen oder analysieren, wie verhalten sich dann die Menschen. Ganz typisch ist das gerade beim Arbeitsmarkt. Wir gehen in Deutschland und in Mitteleuropa in einen Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung. Also die Babyboomer-Generation geht in Rente, die gehen alle raus aus dem Arbeitsmarkt, dann kommen neue Leute rein, das sind die geburtenschwachen Jahrgänge. Und das ergibt sozusagen ein Minus im Arbeitsmarkt. Also auf Deutschland gesehen ist die wichtige Zahl im Jahr 2025 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt als 10 Jahre zuvor, also 2015. Und dadurch entsteht sozusagen eine unterm Strich, da kann man auch hin und her rechnen, unterm Strich entsteht ein Minus, also ein fehlende Arbeitende, ja, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von irgendwas zwischen 3 bis 5 Millionen. Wow. Und daraus wiederum, aus diesem geänderten Umfeld, entsteht alles andere. Da entsteht die Prognose, dass alle 2 Wochen der Headhunter anruft bei jedem und jeder, die ordentlich ausgebildet sind, und sagt, du, da sind 5 Millionen Stellen frei, willst du nicht wechseln? Ja? Und daraus wiederum entsteht die Prognose, dass einige sagen, ach komm, ruf nicht mehr an, ich bin hier zufrieden. Aber das sind 40% nach unseren Prognosen. 20% sind selbstständig. Und die anderen, die restlichen 40%, das sind diejenigen, die alle 2, alle 3 Jahre, vielleicht sogar jedes Jahr ihren Job wechseln. Warum? Weil es geht. So, und jetzt kann man natürlich sagen, diese Generation, die da heute in den Arbeitsmarkt geht, diese junge Generation, die ist jetzt ganz anders, weil die will nicht mehr Langzeitanstellung und will nicht mehr irgendwie 40 Stunden, sondern will. Aber eigentlich reagiert sie nur auf das veränderte Umfeld, auf die Möglichkeit, eben auch 20 Stunden zu arbeiten und keine Nachteile zu haben, sondern trotzdem am nächsten Tag irgendwie 10 oder 20 neue Angebote sozusagen zu haben. Ja, weil sich eben das Umfeld verändert hat. Also kurz gesagt, unsere Generation, die wir da vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren in den Arbeitsmarkt gegangen sind, wir hätten es genauso gemacht, hätten wir damals das Umfeld.
Unter den Rahmenbedingungen.
Aber wir hatten damals die Massenarbeitslosigkeit als Umfeld. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, genau das analysieren wir Zukunftsforscher und analysieren diese Umfelder, die technologischen Umfelder und den Arbeitsmarkt und so weiter stellen daraus oder machen daraus unsere Prognosen, wie die Menschen, wie die Kunden dann reagieren werden.
Herr Jenske, aber jetzt aus der Perspektive der demografischen Entwicklung, wenn ich jetzt die Fortschritte in der Medizintechnik anschaue, ich meine die Lebenserwartung steigt ja massiv in Deutschland oder in der westlichen Welt oder fast weltweit. Ich habe jetzt bei der letzten Studie gesehen, dass seit 60ern der wesentliche Treiber war Rückgang der Raucher, ja, der rauchenden Menschen. Das war wohl ein richtiger Booster für die Lebenszeitverlängerung. Inzwischen gibt es aber so viele medizinische Fortschritte, die so essentiell sind, dass wir darauf uns einstellen können, dass wie deutlich länger leben, oder?
Das stimmt. Also nach unseren Studien ist es so, dass die Generation unserer Kinder, also die jüngsten heute schon lebenden Menschen sozusagen, ja, kein Science Fiction, sondern die, aber sie sind halt noch sehr jung. Die haben nach unseren Studien eine Lebenserwartung, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 120 Jahren. Wow. Das ist sozusagen jetzt statistisch gesehen 50% mehr als wir. Also wir sind im Augenblick sind wir so bei 80 im Durchschnitt in der Lebenserwartung. 40 Jahre mehr auf 120 wären eben 50% mehr. Und das kommt genau aus dem, was Sie gerade gesagt haben, aus diesen wahnsinnig interessanten und effektiven Fortschritten in der Medizin, die uns da in den nächsten 20, 30 Jahren bevorstehen. Das beginnt bei der ganzen Genetik, also der Sequenzierung der individuellen DNA und dann die Genschere, das Rausschneiden von genetisch angelegten Krankheiten. Das geht über Ersatzteilorgane, ja, die inzwischen, also noch heute ist es ja so, dass ein Drittel der Menschen an einem Problem mit dem Herzen stirbt, also Organversagen, ja. Und genau das kann verhindert werden, wenn es ein Ersatzteilherz gibt zu diesem Zeitpunkt, was eben einfach ausgetauscht wird. Und dann kann man inzwischen den Alterungsprozess von Zellen zurückdrehen. Tatsächlich, ja. Also so die Epigenetik, die macht das heute schon. Ist noch ein bisschen teuer, dauert noch ein bisschen, bis es jeder anwenden kann, aber gibt es heute schon, dass man sich so Rejuvenation-Therapien sozusagen geben lässt und messbar, biologisch messbar, das Alter der eigenen Zellen quasi zurückdreht. Also all diese Technologien zusammengenommen führen in der Generation unserer Kinder zu 120. Das wird für uns beide noch nicht möglich sein. Ja, wir haben eben schon ein paar Jahre, so ein halbes Leben quasi in der alten Welt gelebt. Aber auch bei uns, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Durchschnitt 80 sterben, sondern so bei 90 oder so etwas. Also da bewegt sich sehr, sehr viel tatsächlich.
Das hat auch Implikationen auf den Arbeitsmarkt, weil ich kann dann nicht mit 65 aussteigen und dann noch 40 Jahre leben, weil wer soll das dann finanzieren? Das bedeutet, lebenslanges Lernen und vielleicht längeres Arbeiten wird auch die Folge sein.
Ja, und das ist gar nicht, das klingt jetzt vielleicht, für diejenigen, die das zum ersten Mal hören, klingt das vielleicht wie, oh Gottes Willen, ja, jetzt muss ich noch länger arbeiten. Aber eigentlich ist das aus meiner Sicht, nach meiner Interpretation, eine gute Nachricht. Warum ist eine gute Nachricht? Weil diese Verlängerung des Lebensalters ist ja nicht, also die entsteht ja nicht dadurch, dass wir am Ende unseres Lebens irgendwie längere Zeit im Bett liegen und pflegebedürftig sind, sondern wir werden älter, aber wir werden gesund älter. Und dann kommt genau die Frage, wenn wir, sagen wir mal, 90 Jahre alt werden, wir jetzt unsere Generation im Durchschnitt, dann ist und heute geht man so mit 60 ungefähr in Pension, in Rente, dann ist natürlich die Frage, ja, was machen wir denn diese 30 Jahre zwischen 60 und 90? Ja? Wollen wir 30 Jahre Urlaub machen? Also einige wollen das vielleicht, die müssen vorher viel Geld verdienen, ja, damit sie sich's leisten können. Das kann man machen, ist kein Problem. Aber die allermeisten werden eben nicht 30 Jahre Urlaub machen wollen, weil 30 Jahre Urlaub finden die meisten langweilig. Ja, die machen vielleicht mal 3 Jahre eine Weltreise und dann sitzen sie wieder zu Hause und denken sich, oh Gott, jetzt noch 27, was mache ich denn jetzt? Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die werden arbeiten wollen. Ich bin da überzeugt davon. Viele Menschen werden länger arbeiten wollen, nicht müssen, vielleicht auch ein bisschen müssen, aber vor allem wollen, weil eben durch Arbeit sie Zugehörigkeit finden und Anerkennung finden, so wichtige Dinge, die es im Leben eben so gibt.
Ja, die Funktionslust des Menschen ausleben, weil das ja bei uns inhärent inne drin wohnt, ja, dass wir uns nicht einfach nur auf den Malediven am Strand liegen und 70 Margaritas in der Woche trinken. Ja, das ist, glaube ich, nicht.
So ist es.
Und ja. Lebenslange ja. Lernen?
Naja, und im Moment darf ich vielleicht eine Sache noch hinzufügen, weil das wichtig ist. Also ich habe ja jetzt über unsere Generation gesprochen. Und wir Zukunftsforscher, wir rechnen damit, dass jetzt so die nächsten ungefähr 20 Jahre, also vielleicht so bis 2045 ungefähr, diese Vollbeschäftigung anhält, die natürlich auch dazu führt, also wenn es permanent zu wenig Menschen gibt, dann sorgt das natürlich auch für einen gewissen Druck, dass man eben länger arbeitet, weil man gebraucht wird und so weiter und so fort. Und dann kommt aber eine Situation nach heutiger Prognose, das ist noch nicht ganz hundertprozentig natürlich, ja, weil 20, 25 Jahre kann man eigentlich nicht wirklich prognostizieren, aber es ist doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass so um das Jahr 2045 herum das Volumen an verfügbarer Lohnarbeit in diesem Land dann doch sinkt. Warum? Weil dann die Technologie, die künstliche Intelligenz und so weiter, so stark wird, dass sie viele, also viele Tätigkeiten wirklich übernimmt, die, die heute Menschen tun. Und dann kommen wir in eine Situation, in der möglicherweise nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit für jede Person, jede arbeitsfähige Person für jeden Tag da ist. Ja? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie geht das eigentlich? Also können die Menschen in Deutschland auch leben, wenn sie nur 4 Stunden am Tag arbeiten oder nur 2 Tage die Woche und so? Ja, und da gibt es dann immer die Frage, ja, woher verdient man dann Geld? Ja, das ist aus meiner Sicht sehr einfach zu lösen. Da gibt es international die unter Zukunftsforschern, aber auch unter den Chefs der Technologieunternehmen, die sind sich sehr, sehr klar, dass wir zu irgendeinem Grundeinkommen kommen werden und kommen müssen. Das muss übrigens nicht bedingungslos sein. Ja, das Wort bedingungslos ist eine deutsche Erfindung. International heißt das UBI, also Universal Basic Income. Da fehlt das Wort bedingungslos. Es kann auch an Bedingungen geknüpft sein. Aber das nur so nebenbei. Und der zweite Frage, die dann entsteht, ist natürlich die Frage, was machen wir Menschen eigentlich, wenn wir nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten? Also können wir uns auch vorstellen, dass wir uns sinnvoll beschäftigen, die 24 Stunden des Tages sinnvoll herumbekommen quasi, wenn wir weniger arbeiten? Und da sagen jetzt einige, um Gottes Willen, das wird niemals gehen, da werden alle Menschen, die sitzen nur noch vor Computern und werden dick und doof sozusagen, ja. Ich bin da optimistischer, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Menschheit nicht für 8 Stunden Lohnarbeit am Tag gemacht ist. Uns werden da schon sinnvolle Dinge einfallen, beziehungsweise unseren Kindern, um die es ja dann an dieser Stelle eigentlich geht.
Ich glaube, dass wir gar nicht wissen, welche Jobs noch entstehen werden. Ich meine, die aktuelle Individualisierung der Leistung, die auch durch Skaleneffekte im Internet, die jetzt möglich ist, das war vor 10 Jahren noch unvorstellbar. Ich denke jetzt, wir machen jetzt einen Podcast gemeinsam. Es gibt ja professionelle Podcaster, die damit Geld verdienen und davon leben. Das hätte jemand vor 10 Jahren einem erzählt, dass man durch ein Interview, was manchmal auch mehrere Stunden dauert, Geld verdienen kann und das durch Ausstrahlen bei YouTube, dann hätte man auch gesagt, okay, das hätten wir uns nicht vorstellen können. Dass auch die Technologien, die kommen, die werden für eine kreative Zerstörung des Bestehenden, aber vielleicht auch für die Erschaffen von neuen Möglichkeiten sorgen.
Richtig. Ne? Richtig. Ich nutze bei meinen Vorträgen, die ich halte, ganz oft ein Beispiel, was den Menschen heute noch völlig skurril erscheint, aber was sehr gut in dieses Beispiel passt, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja, das und zwar, also im Prinzip ist ja die Logik sozusagen, auch früher hat es Interviews gegeben, für die Menschen Geld bekommen haben, aber das waren eben professionelle Journalisten, die haben dafür studiert und wurden dann von der ARD oder ZDF oder wem auch immer ausgewählt. Und heute können wir beide das machen, ja, obwohl wir eben nicht professionelle Journalisten sind, sondern eben aus unserem Blickwinkel. Und genau das Gleiche oder ein ähnliches Modell quasi versuche ich immer den Menschen in die Köpfe zu geben, wenn ich Vorträge halte. Und ich sage dann, können Sie sich vorstellen, dass jemand auf die Straße geht und dafür bezahlt wird, dass er oder sie andere Menschen zum Lächeln bringt? Auch das machen heute Profis. Ja, es gibt Clowns. Im Zirkus gibt's Clowns. In Krankenhäusern, in Kinderkrankenhäusern gibt's die Klinik-Clowns. Die bringen andere Menschen zum Lächeln und zum Gutfühlen und bekommen dafür Geld. Wir brauchen nur eine winzige Technologie, nämlich ein Micropayment sozusagen mit ein bisschen Emotionserkennung vielleicht bei den Menschen, damit das auch in der Einkaufszone geht. Und die meisten Menschen, denen ich sowas erzähle, die sagen, ach, das ist so Quatsch, ja, also wie soll ich dafür bezahlt werden mit 2-3 Cent irgendwie, wenn jemand lächelt? Aber ehrlich gesagt, ich würde das nicht von der Hand weisen, weil ich glaube, je mehr die Technologie unsere, so diese Routinetätigkeiten, diese Handarbeit, dieses und natürlich auch das, auch die Wissensarbeit übernimmt, desto mehr bleibt bei Menschen, ich nenne das manchmal so die Gefühlsarbeit, ja, also anderen Menschen Zuneigung zu geben, bei anderen Menschen Emotionen auszulösen, das, was die Technologie eben nicht kann, was hoffentlich bei Menschen bleibt, und das bekommt einen Wert, den man dann beziffern kann, für den man dann bezahlt wird und so weiter. Also selbst wenn Spannend. Das heute noch nach Science Fiction klingt, ich glaube, es gibt durchaus Indizien, die in diese Richtung weisen.
Herr Janske, vielleicht eine kurze Frage zum Jahr 2045. Sie sagten ja, das wird ein Jahr sein, wo die Menschen tendenziell weniger zu tun bekommen, weil die Technologien sehr, sehr viel ersetzen oder übernehmen. Werden wir dann genügend Handwerker haben?
Das ist eine gute Frage, weil in der Tat ein gewisser Teil des Handwerks, also ein gewisser Teil des Handwerks kann ersetzt werden, ne, durch Roboter und so weiter.
3D-Druck und solche Sachen.
3D-Druck und all diese Dinge, natürlich. Aber ein gewisser Teil eben auch nicht. Und heute stellen wir natürlich schon fest, dass wir viel zu wenig Handwerker haben. Mhm. Warum? Naja, weil die Menschen oder die Masse der Menschen, die arbeiten sich eher so in diese Wissensjobs sozusagen gehen, ja, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann oder naja, also
wobei,
wie auch immer. Und deshalb sinkt sozusagen die Anzahl der Handwerker, was wiederum zur Lohnsteigerung, also zur Wertsteigerung bei Handwerkern führt. Ja, also dann natürlich, wir leben in einem Markt, Angebot, Nachfrage. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, dass wir 2045 tatsächlich Handwerker haben, die sich darauf spezialisiert haben, handwerkliche Dinge zu tun, die eben 3D-Druck und all diese Technologien noch nicht können, die halte ich für sehr, sehr hoch. Und das werden wahnsinnig hoch bezahlte Jobs sein, weil, wie gesagt, wir reden über Märkte, Angebot, Nachfrage. Ja, wenn das Angebot ganz gering ist und die Nachfrage hoch, dann steigen da die Löhne, die Honorare quasi in ungeahnte Höhen.
Genau. Kurz zum Verständnis, wenn man jetzt von besserer Ausbildung und Wissensgesellschaft spricht, die Handwerker werden dabei nicht gemeint, oder? Das ist ja auch der aktuelle Trend, dass man tendenziell eher ein Universitätsstudium ansteuert als Handwerkslehre.
Ja, das stimmt. Das ist ein Phänomen der, ich würde sagen, der heutigen Zeit, also dieser Jahre, in denen wir gerade leben, dass die Möglichkeit sozusagen besteht für immer mehr Menschen, für sehr, sehr viele Menschen, Universitätsabschlüsse zu machen. Und wir kommen noch aus dieser Denke der letzten Jahrzehnte, wo also unsere Eltern, ja, viele von uns haben noch Eltern, die keinen Universitätsabschluss machen konnten, weil es eben damals nur eine kleine Elite war, die das machen konnte. Und deshalb sind wir geprägt, sozialisiert mit diesem Ziel, Mensch, du bist der Erste oder die Erste in der Familie, die das machen kann. Also das ist das, was sozusagen heute viele Menschen in diese Universitätskarriere Karriere schiebt. Aber Sie haben vorhin nach dem, das hatte ich noch gar nicht beantwortet, Sie haben vorhin nach dem lebenslangen Lernen gefragt. Wir müssen uns eine Karriere, die heute beginnt, also ein Mensch, eine Frau oder ein Mann, die heute in das Arbeitsleben einsteigen, vielleicht nach einem Universitätsstudium, kann sein, dürfen wir uns nicht so vorstellen wie in den letzten 50 Jahren. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass dieser Mensch zu einem Unternehmen kommt, in einer bestimmten Branche und dort quasi sein Leben lang arbeitet oder vielleicht noch einmal abgeworben wird von einem Konkurrenzunternehmen aus der gleichen Branche. Ja, und dann geht man in Rente und dann oder so. So wird das nicht sein. Die nächsten Jahre, die Menschen, die heute in den Job gehen, die werden erleben, dass sie erstens permanent abgeworben werden, also so alle 2 bis 3 Jahre. Das werden nicht alle machen, aber ein großer 40%, sagen wir, ein großer Prozentsatz. Mhm. Die werden permanent alle 2, 3 Jahre das Unternehmen wechseln. Und das Zweite, was Sie feststellen werden, ist, dass Sie so nach 5 bis 10 Jahren eigentlich nicht mehr genug wissen. Weil wir in bestimmten Bereichen in dieser Welt verdoppelt sich gerade das Wissen in diesem Bereich, Medizin beispielsweise, alle 5 Jahre. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt heute mit dem Studium fertig bin, dann weiß ich und idealerweise irgendwie sehr, sehr viel weiß quasi in meinem Gebiet, dann weiß ich in 5 Jahren nur noch die Hälfte des nötigen Wissens. Und in 10 Jahren nur noch 25%. Und das führt dazu, dass Menschen nach 5 oder nach 10 Jahren aus ihrem Job herausgehen werden. Nicht für eine kleine Weiterbildung von 2 Tagen, sondern für ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr zurück an ihre Ausbildungsstätte, egal ob das jetzt eine Schule oder eine Universität ist, und dort etwas, ich sage immer, das eigene Hirn rebooten, also auf den neuesten Stand bringen. Und jetzt kommt der Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich so ich nenne das in meinen Büchern das Reboot-Camp sozusagen, ja, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich so ein Reboot-Camp von einem halben oder einem ganzen Jahr hinter mir habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in den alten Job zurückgehe, die halte ich für sehr, sehr gering. Weil Menschen werden dann etwas Neues versuchen, einen neuen Job, weil wir sind ja keine Maschinen, in uns sind ja verschiedene Ichs sozusagen, ja? Also ich probiere dann mal das und dann mal das und dann mal das und das wiederum, und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage, das führt dazu, dass selbst jemand, der am Anfang ein Hochschulstudium gehabt hat, nach 2, 3 Neustarts in seiner Karriere durchaus auch mal die nächsten 5 Jahre im Handwerk sein kann, weil er oder sie eben festgestellt hat, Mensch, ich habe da ein Talent, ich will wenigstens mal für 5 Jahre dieses Talent sozusagen aus meinen Fingern herauslassen.
Und 2 Fragen in dem Kontext. Würde das nicht das gesamte Schulungs- und Hochschulbildungskonzept in Frage stellen? Weil am Ende des Tages geht es nicht um Wissen, weil Wissen ist ja überall verfügbar, sondern es geht um die Fähigkeit, richtig zu lernen und auch vielleicht die soziale Kompetenzen anzueignen, die man durch Lesen eines Buches nicht aneignen kann. Weil aktuell ist die Wissensverfügbarkeit ist ja extremst ausgeprägt. Also sowas gab es noch nie.
Ja? Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der. Aus meiner Sicht jedenfalls die Schwierigkeit, in die wir auch in Deutschland hineinlaufen oder vielleicht schon hineingelaufen sind, dass unser Schulsystem, dass unser Hochschulsystem aus einer Zeit kommt, die, naja, die weit über 100 Jahre alt ist. Es wurde mit einem bestimmten Ziel oder mit mehreren bestimmten Zielen aufgestellt, nämlich quasi in einer Industriegesellschaft funktionsfähige, das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, funktionsfähige Arbeiterinnen und Arbeiter zu haben und unter humanitären, unter demokratischen Gesichtspunkten Bürgerinnen und Bürger zu haben, die über ein bestimmtes Level an Allgemeinwissen verfügen, also dieses Humboldtsche Bildungsideal, ja. Und dafür ist unsere, also das war vor 150 Jahren oder so, war das wichtig und richtig. Leider sind große Teile unseres Bildungssystems noch heute so. Und die sind natürlich nicht zukunftsfähig. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Ich glaube, dass das jetzt kein großes Geheimnis ist, was ich hier verraten habe, sondern das wird an vielen Stellen diskutiert. Wir haben es eben beim Bildungssystem, das ist anders als in anderen Branchen, haben wir es nicht so einfach, das zu reformieren oder da Innovation hineinzubringen, weil üblicherweise in einem Wirtschaftssystem, in unserem Wirtschaftssystem, Innovation so funktioniert, dass neben ein bestehendes, etabliertes System ein Alternativsystem gebracht wird, was dann besser, billiger, bequemer ist für die Menschen und dann gehen immer mehr Menschen zu diesem neuen, zu dem Alternativsystem und das setzt das alte System unter Druck, dann muss das alte System sich verändern. Das ist im Schulsystem nicht so einfach, weil neben dieses staatliche System, dieses etablierte, ein neues, ein innovatives zu setzen, ist eben eben nicht so einfach, ja, weil es gesetzlich verboten ist oder Restriktionen da sind und es ist auch wahnsinnig teuer und so weiter und so fort. Insofern ist das ein großes Thema für die Zukunftsfähigkeit des Landes, ob wir es schaffen, tatsächlich auch dieses Schulsystem, dieses Hochschulsystem, was eben nicht nach Marktgesichtspunkten funktioniert, trotzdem mit einer gewissen Innovationskraft zu versehen.
Apropos Innovationskraft, ich meine, es wird ja vorhergesagt, dass wir einen Untergang der Innovationskraft in Europa erleben und dass in anderen Regionen viele deutlich innovativer sind, unter anderem ethischen Gesichtspunkten. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich so schlimm oder wird der deutsche Mittelstand einfach wieder alles rausreißen?
Naja, ich traue dem deutschen Mittelstand sehr, sehr viel zu. Aber wenn wir nüchtern und ohne Hoffnungen, sondern einfach nur mit dem, was wir sehen, sozusagen auf die aktuelle Situation schauen, dann muss man schon sagen, dass Deutschland deutlich, aber überdeutlich an Geschwindigkeit verloren hat, in Rückstand geraten ist, in all den Dingen, die die technologische Innovation, neue Technologien und sowas betreffen. Und aus meiner Sicht hat das einen besonderen Grund, der sehr schwer zu lösen ist. Dieser Grund, ich beschreibe das oft, wenn ich darüber spreche, mit der Generation meiner Großeltern. Also die den deutschen Mittelstand eigentlich groß gemacht haben, sozusagen, nach dem Krieg, ja, die Nachkriegsgeneration, die Wirtschaftswundergeneration. Ich sage immer, Mensch, oder ich frage immer so ein bisschen rhetorisch, wieso haben die eigentlich es geschafft, nach dem Krieg, wo alles kaputt war, es wieder aufzubauen und so weiter. Und die für mich treffendste Antwort auf diese Frage ist, die haben, ich sag's mal ganz platt, ganz einfach, ganz salopp, die haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet, damit es ihren Kindern besser gehen wird. Ihnen ging's nicht gut, sie haben gesagt, okay, jetzt müssen wir ran und dann wird es den Kindern besser gehen. Und dadurch ist etwas entstanden, was wir heute das Wirtschaftswunder nennen. Und komischerweise ist dann das war meine Großelterngeneration. Und dann kam meine Elterngeneration und denen ging es super gut. 80er Jahre, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und irgendwie muss in dieser Zeit jemand auf die Idee gekommen sein, dass es eigentlich unnötig ist, dass es jetzt unseren Kindern noch besser geht, weil uns geht's ja schon gut. Also dann kam irgendwie so offensichtlich der Gedanke, naja, es reicht doch, wenn es den Kindern jetzt nur genauso gut geht. Und komischerweise war das der Zeitpunkt, an dem das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen ist, technologisch, Digitalisierung und so weiter und so fort. Warum? Weil das Silicon Valley ein Auffangbecken, ein Schmelztiegel für Menschen aus aller Welt, für Immigranten aus aller Welt ist, denen es nicht gut geht, wenn die da hinkommen. Die kommen mit einem Touristenvisum, die versuchen binnen 3 Monaten eine Anstellung, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Ja, warum? Weil sie Technologien benutzen wollen, neue Technologien und neue Unternehmen, die dort gegründet werden, neue Startups, um ihren Kindern eine bessere Welt zu bauen. Genau das, was unsere Großelterngeneration nach dem Krieg auch hier gemacht hat. Und jetzt sind in den letzten 5 Jahren nun auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen. Aus dem gleichen Grund, nicht die chinesischen Dörfer, denen geht es dreckig, aber die chinesischen Megacities, Shenzhen, Shanghai, die ein Auffangbecken für Immigranten aus chinesischen Dörfern sind, die da hingehen und 24 Stunden, 7 Tage daran arbeiten, mit Technologie und Startups, dass es ihren Kindern besser geht. Also, die Antwort auf Ihre Frage, ob wir es in Europa schaffen werden, die mitzuhalten, innovativ mitzuhalten mit der Welt, wird aus meiner Sicht beantwortet mit der Frage, ob wir es schaffen, uns mit Menschen zu verbinden, denen es heute nicht gut geht und die Technologien und neue Unternehmen und Startups benutzen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ehrlich gesagt, uns geht's so ein bisschen zu gut dafür. Ja, wir haben nicht mehr viele von diesen Menschen, denen es nicht so gut geht. Natürlich haben wir auch welche im Land, aber die Triebkräfte in diesem Land sozusagen sind nicht mehr, schon seit Jahren, nicht mehr die Menschen, denen es nicht gut geht, sondern eher die Menschen, denen es irgendwie gut geht. Und die sind ein bisschen, naja, wie das so ist, ein bisschen langsam, ein bisschen träge geworden, wie das eben so ist, wenn es einem sehr gut geht. Also, schaffen wir es, uns und unser Land und unsere Innovationsfähigkeit mit Menschen zu verbinden, die größte Triebkraft für Innovation in der Welt darstellen, nämlich Menschen, denen es nicht gut geht und die Technologien dafür benutzen, damit es ihren Kindern besser geht. Das ist für mich die zentrale Frage für Europa in den nächsten Jahrzehnten.
Das bedeutet, die Saturiertheit bremst uns ein. So kann man das bezeichnen.
So kann man das kurz sagen. Ja, das, was ich jetzt ganz lange ausgeführt habe, unsere Saturiertheit bremst. Und zwar ungemein. Und ich will das aber jetzt gar nicht nur negativ sehen. Ich habe wirklich Hoffnung, weil die Triebkraft in diesem Land, die mittelständischen Unternehmen, die müssten eigentlich in ihrer DNA, also in ihrer Familienkultur, die müssten dieses, dieses 24 Stunden, sieben Tage arbeiten und den Schwächeren eine Möglichkeit geben, stärker zu werden, das müssten die noch drin haben, weil die haben das vor nicht mal 100 Jahren, also eigentlich vor 80 Jahren, haben die das schon mal gemacht. Ja? Also eigentlich müsste dieses, wie man das macht, müsste noch in den Menschen drinstecken. Und ich hoffe sehr, dass das noch in den Menschen drinsteckt, in den mittelständischen Unternehmen.
Deshalb, wenn ich jetzt die aktuelle Generation immer wieder beobachte, Sie haben die ausgeführt, angesichts der Möglichkeiten und der Nachfrage, das zu überwinden, wird nicht einfach sein. Als ich nach Deutschland vor 23, 24 Jahren kam, wenn man nichts hat, ist man richtig hungrig und möchte natürlich alles, die Welt erobern und dafür vielleicht in diesen Dimensionen arbeiten. Und für mich war immer wieder die Frage, wie kann ich meine Kinder hungrig erziehen, ohne die Hunger zu lassen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Für mich war dann irgendwann das Thema, dass durch Sport und vielleicht eine, sagen wir, richtige Erziehung aus meiner Perspektive, die Kinder den Antrieb haben, aus eigener Perspektive nach vorne zu marschieren und für sich selbst gewisse Träume zu erfüllen. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich die One-Million-Dollar-Frage. Ja? Sie haben das sehr, sehr schön formuliert. Wie kann man Kinder hungrig erziehen, ohne sie hungern zu lassen? Ich glaube, so wie Sie es gesagt haben, ich finde das sehr gut. Ich finde der Sport, alles, was sozusagen den Leistungsgedanken in sich trägt, ja, an die eigene Grenze zu gehen und die eigene Grenze noch zu verschieben. Das ist, glaube ich, ein richtiges Mittel. Schauen Sie, wir müssen ja von einem Gedanken weg. Und dieser Gedanke ist viel zu oft in diesem Land vorhanden, aus meiner Sicht, nämlich der Gedanke, dass wir quasi nahezu am Endpunkt der Entwicklung angekommen sind, dass wir quasi auf einem Berg ganz oben auf dem Gipfel stehen, ja. Und wenn ein Mensch denkt, er oder in seinem Leben, in dieser Gesellschaft stehen wir ganz oben auf dem Gipfel, dass dieser Mensch dann nicht, wenn jetzt so ein Zukunftsforscher wie ich, wenn ich so komme und sage, Mensch, wir müssen jetzt ganz schnell nach vorn und die anderen sind schon weit vorn und wir müssen ganz schnell, dann guckt dieser Mensch, da steht er auf seinem Gipfel und guckt nach vorn und sieht, da geht's runter und dann sagt er, ich will hier nicht runter, ist doch klar, verstehe ich. Also wir müssen Menschen, unsere Kinder, die nachfolgenden Generationen, denen müssen wir beibringen, dass wir nicht auf dem Gipfel stehen. Dass die Gesellschaft gerade, also auch unsere Gesellschaft, gerade dabei ist, vielleicht so ganz am Fuße des Berges nach oben zu gehen, ja, weil es da nämlich noch viel mehr gibt, weil es überhaupt nicht normal ist, dass Menschen mit 80 irgendwann sterben. Nee, für unsere Kinder muss es normal sein, dass sie erst mit 120 sterben. Es ist auch nicht normal, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir zweimal im Jahr krank werden oder so ist. Ja, also da haben wir uns zwar dran gewöhnt, irgendwie zweimal so eine komische Erkältung oder Grippe oder sowas haben, aber das ist ja nicht normal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen es hinbekommen, dass unsere Kinder genau dieses Gefühl bekommen, wenn ich an mir arbeite, wenn ich mich anstrenge, dann wird mein Leben besser und ich habe das Recht darauf, dass ich besser leben kann als meine Eltern. Ich muss nur mich richtig anstrengen.
Ich glaube, wir teilen mit Ihnen auch eine gewisse Vorliebe für das Buch Growth Mindset von Carol Dweck. Ja? Und das ist das, was für die Kinder extrem wichtig ist, dass sie das begreifen, dass es nicht nur an die angeborenen Fähigkeiten drauf ankommt, sondern auch tatsächlich, was die erlernen und dieses posttraumatisches Wachstum. Es ist einfach nur klar, es ist alles eine Überwindung, ja, im Leben. Wenn man tatsächlich etwas Neues erschließen möchte, und Sie haben das jetzt mit dem Berg beschrieben, für mich war das auch eine sehr gute Metapher, wenn man weiterkommen möchte, müsste man auf dem Fahrrad fahren, weil ohne Balance in der Dynamik wird man irgendwann vom Fahrrad fallen. Ja, das ist stehen bleiben, funktioniert eigentlich nicht auf dem Fahrrad des Lebens.
Ja, ja, das stimmt. Das ist echt spannend, ja. Und ich versuche es mal, also ich mache es mal, ich versuche es mal noch ein bisschen konkreter zu machen. Ich in meinem in meinem Berufsleben, in meiner Karriere. Ich, Sie haben das schon gesagt, ich leite ein Zukunftsforschungsinstitut, das ist seit 20 Jahren, das hat sich toll entwickelt. Wir sind das größte unabhängige Zukunftsforschungsinstitut in Europa, also alles toll eigentlich, ja. Und ich habe aber vor 4 Jahren für mich eine wichtige Erkenntnis gehabt. Wie gesagt, wir haben über 15, 16 Jahre sind wir zum größten Institut geworden, alles schön, und wir haben immer für die gearbeitet, die das bezahlen konnten, also so die Vorstände und die Ministerien und so ein bisschen so das, was man so die Elite des Landes sozusagen nennt, ja. Und wir haben uns wahnsinnig gut dabei gefühlt. Und dann habe ich etwas verstanden. Und das ist durch ein kleines Buch, was ich damals gelesen habe. Nämlich, ich habe verstanden, dass ich viel mehr mit dem, was ich kann, also aus meiner wissenschaftlichen Tätigkeit heraus, dass ich viel mehr Nutzen stiften kann, wenn ich nicht nur für die Elite des Landes arbeite, sondern wenn ich die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Zukunftsforschung so herunterbreche, dass quasi jeder Mensch für sich sie anwenden kann. Für sich selbst, also so im Einzelnen, in der Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch jedes kleinere Unternehmen, jedes mittelständische Unternehmen und, so, und sogar jeder Unternehmensgründer oder jede Unternehmensgründerin. Und seitdem, seit 4 Jahren machen wir das mit großer Lust und großer Freude, weil man eben sieht, wie diese Unternehmen sich entwickeln. Und auch für uns, für unser eigenes Institut, ist das eine wahnsinnige Entwicklungsgeschichte die letzten 4 Jahre, weil damals vor 4 Jahren waren wir halt ein Zukunftsforschungsinstitut, na gut, eben ein relativ großes, aber ja, und inzwischen sind wir dadurch, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, auf Basis unserer Studien Startups zu gründen und ihnen die Plattform geben und ein bisschen Startkapital und sie begleiten und so weiter, sind wir inzwischen eine Unternehmensgruppe mit 27 verschiedenen Unternehmen. Und wenn man jetzt den Wert des Ganzen sozusagen sich betrachtet, ja, dann hat sich das in den letzten 4 Jahren vervielfacht. Warum?
Cool.
Weil wir das, was wir können, nämlich Wissenschaft herunterzubrechen, plötzlich Menschen in die Hand gegeben haben, die hungrig sind, im besten Sinne, wie Sie es vorhin gesagt haben. Ja? Und ehrlich gesagt, die meisten unserer Gründer in diesen Startups, in diesen 27, sind tatsächlich auch kommen nicht aus Deutschland, ja, sie kommen eben aus anderen Ländern, aber das ist ja super, wunderbar. Ja, sie gründen die Startups hier in diesem Land und bringen Innovation in dieses Land. Insofern habe ich da so meinen ganz eigenen Weg versucht zu finden, indem ich mich als Plattform oder also
uns Startup Factory.
Anbiete, ja? Genau, Startup Factory, ja, wir nennen das Company Builder, was eine tolle und was ich gern einfach nur weiterempfehlen möchte, weil ich glaube, ganz viel Viele der Mittelständler in diesem Land können das auch, wenn sie sich nicht nur darauf orientieren, ihr altes Geschäftsmodell irgendwie noch ein bisschen besser zu machen oder zu verteidigen, sondern wenn sie nach vorn schauen und sich als Plattform für neue Ideen, für neue Gründungen verstehen und eben sozusagen ihren eigenen Blick und natürlich auch die Türen aufmachen für diejenigen Menschen, die das Neue bauen möchten.
Aber wie man so schön sagt, manchmal ist die Veränderung nicht die Funktion der Einsicht, sondern der Notwendigkeit. Und wenn es einem zu gut geht, dann wird man auch diese Themen nicht angehen. Und das, was Sie vor 4 Jahren gemacht haben, ich glaube, vor 10 Jahren hätten Sie sich nicht erträumen können, ein Portfolio an Unternehmen zu begleiten, aber das als Unternehmer aktiv mit zu begleiten. Und das ist wiederum ein neuer Job, den man in der Form nicht hatte, ja.
So ist es. Und es hat auch etwas mit seiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja, Sie haben das völlig richtig gesagt. Ich war vor 10 Jahren, habe ich in meinem Selbstverständnis, war ich Zukunftsforscher. Ich wollte der beste Zukunftsforscher in Europa sein, also der bekannteste und erfolgreichste und so weiter. Ja, daran habe ich gearbeitet. Und natürlich, also Strategien gemacht für die Unternehmen. Und inzwischen hat sich, und das war nicht schlecht, das war okay, das war für einen Zeitraum, war das super. Aber dann hat sich eben mein persönliches Bild, wie gesagt, durch ein kleines Büchlein verändert. Und ich habe in mir sozusagen eine Triebkraft gefunden, die gesagt hat, Mensch, jetzt nimm das, was du kannst. Das kannst du doch schon, das hast du dir doch schon bewiesen, das ist doch in Ordnung. Aber jetzt nimm das als Basis für etwas Neues, für ein eigenes neues Zukunftsbild. Und ich glaube, dass das die meisten mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer auch in sich haben, vielleicht sogar in sich spüren, ja, dass das, was sie jetzt machen, nicht bis zum Lebensende dasselbe sein muss, sondern dass da noch mehr ist, dass da irgendwie noch mehr ist, was man rausholen kann. Naja, und dann braucht man eben ein bisschen eine richtige Strategie und zwei, drei richtige Schritte dafür und dann geht das auch.
Jetzt müssen Sie den Titel des Buches natürlich verraten, Herr Janski. Da haben Sie jetzt wirklich angefixt.
Ja, genau. Das Buch ist von Clayton Christensen. Clayton Christensen ist in der Innovationsszene sehr, sehr bekannt. Der Guru sozusagen des Innovationsmanagements.
Aber auch Lebensphilosophie.
Richtig, ja. Innovator's Dilemma ist sein, glaube ich, bekanntestes Buch, wo er erklärt hat, warum es eigentlich völlig normal ist, völlig gar nicht anders geht, dass etablierte Konzerne gegen Startups verlieren und so weiter und so fort. Aber das Büchlein, über das ich rede, ist nicht eines seiner bekanntesten, sondern sein letztes. Ja. Das hat er 18 Monate, glaube ich, vor seinem Tod, der ist inzwischen leider verstorben, hat er so ein kleines, unscheinbares Büchlein herausgebracht. Und dieses Büchlein heißt How Will You Measure Your Life? Also, wie wirst du am Ende deines Lebens bewerten, ob das Leben erfolgreich richtig war, ob du dein Potenzial ausgeschöpft hast. Ja? Und viele meiner Kollegen im Zukunftsforscher und Innovationsmanager und so weiter haben so ein bisschen gelächelt über das Buch, weil sie gesagt haben, Mensch, der hat so tolle Bücher, so große, und jetzt macht er hier wie wirst du dein Leben bewerten am Ende? Und die haben das einfach nicht verstanden, glaube ich. Und für mich hat das aber genau den Punkt getroffen, weil es mich genau auf den Punkt gebracht hat, darüber nachzudenken, Mensch, ist das, was du jetzt schon machst, also damals diese Studien für die großen Vorstände und die Eliten des Landes sozusagen, ist das schon alles, was du kannst? Wirst du am Ende deines Lebens sozusagen durchzählen, ich habe da irgendwie 150 oder 180 Großkonzernen irgendwann mal ihre Zukunftsstrategie gemacht? Oder ist es nicht viel besser zu sagen, Mensch, ich habe 150 Unternehmen neu gegründet, 150 Gründern die Möglichkeit gegeben und vielleicht noch 1 Million weiteren Menschen sozusagen die Methode erklärt, wie man das alles machen kann und für sich anwenden kann. Und das ist, also das habe ich aus diesem Büchlein rausgezogen. Ich glaube, wer so reflektierende Gedanken über das eigene Zukunftsbild, den Sinn des eigenen Lebens, wer das liebt, dem empfehle ich das Buch sehr.
How kann Will ich auch You Measure
Your Life von Clayton Christensen.
Kann ich auch mitempfehlen. Das Buch ist toll. Der hat, glaube ich, für seine Studenten geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Das war ein der Grundgedanken für ihn.
So ist es. Das Buch ist entstanden aus einer Vorlesung. Also das war eigentlich das Thema einer Vorlesung. Und dann ist diese Vorlesung sozusagen so gehaltvoll geworden quasi, dass sie in dieses Büchlein gekommen ist. Ja.
Was Sie auch ein paar Mal erwähnt hatten und was ich jetzt bei Ihnen gerade eben auch festgestellt hatte, ja, sie hatten die Erfahrung der Vergangenheit sehr, sehr schön übersetzt in die Potenziale der Zukunft. Ja. Und da bei diesem Springen von einem Job in den anderen, da sehe ich einen gewissen Nachteil, weil sie, sagen wir, Compound-Effekt nicht mitnehmen, dass man sozusagen über Jahre an Potenzialen in sich trägt und aufbaut. Das ist natürlich auch ein Asset. Und wenn man alle 2 Jahre dann komplett rebootet wird, hat man auch einen gewissen Nachteil, weil man so einen Compound-Effekt gar nicht aufbaut und so keinen Tipping Point erlebt. Wie sehen Sie das?
Ja, also idealerweise, ich glaube, es gibt einen idealen Prozess und einen, der vielleicht nicht ganz ideal ist, aber trotzdem besser als das alte, sozusagen. Ja?
Okay,
also der Idealprozess ist tatsächlich, dass das, was man aufgebaut hat, dass das nicht weg ist, dass das nicht weggeht. Ja? Das können unternehmerisch arbeitende Menschen, also die ein Unternehmen aufbauen, können das, wenn sie sich anstrengen, können sie das sicherstellen. Also ich gehe nochmal in mein eigenes Beispiel. dass dadurch, dass wir jetzt diesen Company Builder gegründet haben und eben diese Startups gründen, ist das Zukunftsforschungsinstitut nicht weg, sondern das besteht weiter. Das wächst und macht weiter sein Geschäft. Man muss halt dann eine Führungsriege einsetzen, die das dann weitermacht, weil der eigene Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ja? Also insofern, auf diese Weise kann man das natürlich als Unternehmer, kann man diesen negativen Effekt verhindern und kann trotzdem alle 2 oder sagen wir mal alle 5 Jahre etwas Neues machen, etwas dazusetzen und so weiter und so fort. Oder andere Möglichkeit, man verkauft eben das Alte und dann nimmt man eben einfach nur in Anführungsstrichen sozusagen das Geld mit. Das geht auch. Wenn man nicht unternehmerisch tätig ist, dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, jetzt nochmal etwas Neues zu lernen, dann ist ja das Alte quasi weg. Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir gar nicht umhin kommen, dass das so ist, weil das Alte ist sowieso weg. Also der Wert
disruptiert sozusagen.
Genau, das hat sich einfach durch die schnelle Technologieentwicklung hat das sich einfach überholt. Der Wert des Wissens, den man irgendwie vor 5 oder vor 10 Jahren mal gelernt hat, der ist einfach sowieso so leicht auf dem absinkenden Pfad. Was nicht weg ist, ist die Lebenserfahrung, die
menschliche Reife,
Netzwerke, die Reife und so weiter. Mhm. Deshalb ist es ja auch in aller Regel so, wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle, aber doch in aller Regel, dass wenn Menschen einen Neustart in ihrem Leben machen, dass sie dann, also einen kompletten Neustart, ja, neuer Job, vielleicht sogar
neuer Ort, neue Familie,
neuer alles. Ort, neue Familie, neuer Freundeskreis, ja, das gibt es ja alles, ja. Wenn Menschen so einen Neustart machen, dann geht es in dem neuen Job, wo sie von null, im Prinzip eigentlich von null anfangen, geht es viel schneller voran. Das kann man nachweisen. Warum? Naja, weil sie eben nicht genau von null starten, sondern ein bisschen Geld auf dem Konto haben, Netzwerke haben, Erfahrungen und so weiter. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort auf die Frage ist ja, das Wissen geht weg. Der Wert des Wissens, den man sich erworben hat, des reinen Faktenwissens, aber realistisch betrachtet war der dann auch nicht mehr so viel wert, wenn die Welt sich verändert. Und der Wert des anderen, der Kompetenzen, der Fähigkeiten, des Netzwerkes, der ist nicht weg.
Ein guter Punkt, Herr Jansky, ein absolut guter Punkt. Dann vielleicht unter diesen neuen Rahmenbedingungen und allen diesen Verschiebungen auch in der Zukunft. Was wird das von der Führung abverlangen? Brauchen wir neue Führungsmodelle, neue Ansätze, wie man erfolgreich führt?
Ich glaube, dass daran kein Weg vorbeiführt, tatsächlich an diesen neuen Führungsmodellen. Und das hat über den Hauptgrund haben wir vor einigen Minuten schon geredet, nämlich die Veränderung im Arbeitsmarkt. Also gehen wir mal davon aus, wenn es stimmt, was in unseren Zukunftsstudien steht, dass wir 6,5 Millionen Menschen weniger im Arbeitsmarkt haben, das führt zu 3 bis 5 Millionen fehlenden Menschen im Arbeitsmarkt. Das führt dazu, dass aller 2 Wochen bei jedem und jeder, der Headhunter, der Personalberater anruft und sagt, du, ich habe da wieder was, willst du nicht wechseln? Und das wiederum führt dazu, dass etwa 40% der gesamtarbeitenden Bevölkerung regelmäßig wechseln. Wir nennen das die sogenannten Projektarbeiter. Also regelmäßig heißt einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren oder irgendwie so etwas. So, wie muss eine Führungskraft jetzt mit diesem Phänomen umgehen, dass 40% der besten Mitarbeiter aller 2 Jahre wechseln?
Weiterziehen.
Weiterziehen, genau. Was muss eine Führungskraft machen? Und ich glaube, dass die Antwort sehr, sehr einfach ist. Ich glaube, die Führungskraft muss verstehen, dass dieses Weiterziehen etwas Normales ist. Und wenn ich verstanden habe, wenn ich das akzeptiert habe, dann habe ich 2 Strategien. Die erste Strategie ist, wie bekomme ich Menschen, indem ich diesen Menschen verspreche, also wie bekomme ich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem ich ihnen verspreche, dass ich sie für den kurzen Zeitraum, für diese 2 Jahre, wo sie bei mir sind, ideal aufbaue, damit sie wieder weiterziehen können. Also, dass ich sie, ich entwickle sie als Führungskraft, ich entwickle sie aus dem Unternehmen wieder heraus.
Okay.
Das ist für viele, die heute Führung betreiben in Unternehmen.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar, ja, genau. Wie soll ich jemanden rausentwickeln? Aber es ist völlig logisch, weil dieser Mensch wird sowieso gehen. Das muss man verstehen. Der wird sowieso, egal was ich tue, der wird nach 2 Jahren sowieso gehen. Und dann ist es viel klüger, ihn oder sie selber hinauszuentwickeln, selber vielleicht noch zu delegieren quasi auf ein neues Projekt in meinem persönlichen Netzwerk, nicht im Unternehmen. Da habe ich keine Chance, aber in meinem persönlichen Netzwerk. Weil, wenn ich das tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass diese Person in 2 Jahren, wenn sie wieder wechselt, wieder zu mir zurückkommt, viel, viel höher, als wenn sie sich selber etwas gesucht hat und dann einfach verschwunden ist, sozusagen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich Führung. Also Führung ist aus meiner Sicht erstens, Menschen zu versprechen und es dann natürlich auch zu halten, aus dem so zu entwickeln, dass sie sich aus dem Unternehmen wieder herausentwickeln können. Und zweitens, ein so starkes persönliches Netzwerk zu haben, dass diese Menschen, man könnte auch Alumni-Netzwerke, sagen Sie, was Sie wollen dazu, ja, also ein persönliches Netzwerk zu haben, dass diese Menschen große Lust haben, in diesem Netzwerk zu bleiben, wieder zurückzukommen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht, diese 2 Punkte beschreiben aus meiner Sicht die moderne Führungskraft in den nächsten Jahren.
Faszinierend. Dr. Sprenger sagt, die einzige legitime Zielsetzung der Führung ist die Selbstführung der Leute, dass sie auch ohne Führung auskommen. Ihre Botschaft ist, die einzig legitime Zielsetzung der Führung ist das Herausführen, aber strategisch überlegt und auch mit einer Chance auf die Wiederkehr. So kann man das vielleicht beschreiben. Und die Leute kehren nur dorthin zurück, wo sie sich wohlgefühlt hatten. Und auch, ich meine, die Zugehörigkeit ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Glücklichseins. Ja.
So ist es. Die Zugehörigkeit, die Dankbarkeit, weil man eben dazu als Führungskraft dazu beigetragen hat, dieser Person den Weg zu ebnen und auf 2-3 Schritten
weiterzuentwickeln. Klar.
Ja.
Super. Herr Janske, vielen herzlichen Dank. Ich habe zum Abschluss 2 Fragen, die mich bewegen und die ich immer zum Abschluss des Gesprächs stelle. Was würden Sie einem 20-jährigen Sven empfehlen?
Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich würde dem 20-jährigen Sven empfehlen, ich würde dem 20-jährigen Sven empfehlen, sich in die Gebiete der Welt zu begeben, in denen gerade das passiert, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich in denen Menschen, denen es nicht so gut geht, sich gerade Technologie nehmen, um ihrer Familie sozusagen, ihren Kindern etwas Gutes zu tun. Aus meiner Sicht ist das die stärkste Triebkraft für Fortschritt, für Zukunftsentwicklung in der Welt. Und das ist nicht neu, das hat nichts mit Digitalisierung zu tun.
Absolut.
Ich glaube, das war schon immer so. Ja? Und sich dort anzuschließen, an diese Gebiete und selber den
Weg, ein Teil dessen.
Ein Teil davon zu werden, ja, selber seinen Teil daran zu finden. Das ist der erste Punkt, den ich mitgeben würde dem 20-jährigen Sven. Und ich würde ihm mitgeben, so schnell wie möglich in seinem Leben nach Unabhängigkeit zu streben. Okay. Danach zu streben, nicht anderen Menschen, wie soll ich das sagen, ihre Wünsche oder ihre Gedanken erfüllen zu müssen, sondern selbst für die eigenen Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen und verantwortlich zu sein. Ich glaube, die höchste Qualität, die höchste Freiheit in diesem Leben ist, genau selber die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Und je früher man dies im Leben mitbekommt, je früher man dies lernt, desto wertvoller empfindet man, glaube ich, das eigene Leben.
Ja, da kommt man aus der Opferhaltung sofort raus, weil die Entscheidung liegt dann bei der Person. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung zu der zweiten Frage, die ist ein bisschen philosophischer. Was ist für Sie Sinn des Lebens? Weil aus der Perspektive eines Zukunftsforschers, Sie können ja nicht nur die Vergangenheit reflektieren, sondern auch die Zukunft. Wie würden Sie das einwerten?
Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, zu verstehen, dass die Möglichkeiten der Zukunft größer sind als, und zwar immer, immer größer sind als meine Erfahrungen in der Vergangenheit. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, sich selbst dies beizubringen. Sich selbst beizubringen, dass die eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht so viel wert sind wie die Möglichkeiten der Zukunft. Wenn man das verstanden hat, dann findet man seinen Platz, dann schenkt man den Möglichkeiten der Zukunft so viel mehr Aufmerksamkeit als dem Alten, und dann findet man seinen Platz. Der Platz kann der eines Unternehmers sein, der kann der eines Wissenschaftlers sein, der kann der eines Forschers oder was auch immer eines sein. Aber die Möglichkeiten der Zukunft höher zu bewerten, sorgt dafür, dass ich die Grenzen, in denen ich geboren wurde, immer ein Stückchen weiter hinausschiebe. Und das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens.
Vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich sehr schade, dass eine Stunde so schnell vorbei ist. Die ist ja wirklich verflogen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Jansky. Hat wirklich Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.